Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen sind wir mit dieser Folge auch schon am Ende der dritten Staffel Copycats angelangt. Zum krönenden Abschluss sprechen wir heute über zwei brandaktuelle Fälle.
Mein heutiger Fall führt uns zurück zum Weihnachtsfest 2025, bei dem eine Künstlerin mit ihrer Gestaltung der Krippe für die Christmette der ARD einen Eklat verursachte, der angeblich unzählige Austritte aus der katholischen Kirche nach sich zog und die Wiederkehr des Leibhaftigen einläutete.
Und dann sprechen wir noch über OG-Cat-Lover Taylor Swift und ihre ganz eigene Copycat-Strategie. Gönnt euch eine Limo und viel Spaß beim Hören.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia!
Hallo, wie geht's dir? Bist du ein bisschen wehleidig ob der letzten Folge der Staffel?
Ja, voll. Irgendwie fühlt sich das einerseits immer sehr lang an, weil wir ja mittlerweile auch nur alle 3 Wochen veröffentlichen. Also die Staffel ging relativ lang, aber gleichzeitig ist total schnell umgegangen.
Ja, finde ich auch. Mit dir ist es einfach eine Stunde vergeht wie eine Sekunde. So.
Dann vergeht die Zeit im Flug.
Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir heute mal was Besonderes machen, um zu feiern und es keine klassische Copycats-Folge wird, sondern ein bisschen anders.
Genau, denn es wurde ja auch schon öfter an uns herangetragen, dass es cool wäre, wenn wir mal so richtig aktuelle Fälle machen, was für uns als Historikerin oder Kunsthistorikerin natürlich alles ab circa 1800 ist. Aber ich glaube, viele Leute sehen das anders. Genau, deswegen haben wir jetzt mal die spektakulärsten Credit-Diebstähle aus dem Jahr 2025, so als kleiner verspäteter Jahresrückblick für euch mitgebracht.
Ja, genau. Und vielleicht auch für die KritikerInnen unter euch, die sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber heutzutage würde das ja gar nicht mehr so passieren. Und das ist natürlich ein Ding der Vergangenheit, dass Frauen vielleicht übergangen werden oder von ihren Ehemännern unterdrückt oder irgendwie sowas in der Art. Also Copycats-Fälle sind eher vielleicht so ein historisches Phänomen. Und damit wollen wir natürlich aufräumen und sagen, no, 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 it's actually contemporary. Ja, ich weiß auch nicht,
toll.
Was heute mit mir los ist.
Diebstähle sind zeitgenössisch. Yay.
Genau.
Ja. Okay, ich fange mal an mit dem Fall, den ich mir hier rausgesucht habe. Ja. Und ich möchte gerne so ein kleines, so ein bisschen wie so ein Ambience oder ASMR. Also schließt doch alle jetzt mal die Augen und begebt euch zurück an den 24.12.2025. Ihr hört vielleicht, wie ein Kaminfeuer knistert, die Kerzen am Tannenbaum angezündet werden. Die Familie streitet leise im Hintergrund und leise rieselt der Schnee, spielt über die Lautsprecher. Und dann setzt ihr euch mit der Familie gemeinsam um 23.30 Uhr vor den Fernseher, um traditionell die Christmette in der ARD zu schauen und nochmal ein bisschen den Abend abzuschließen mit einem kleinen Gottesdienst. So haben es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gemacht am 24.12.2025. Und diejenigen, die katholische Christmette angeschaltet haben in der ARD, haben da eine unerwartete Überraschung so spät in der Nacht mitbekommen. Und zwar ist dort ein riesiger Eklat passiert. Die Bild-Zeitung titelte am nächsten Tag über den Schleim-Jesus in der Weihnachtsmette. Also super dramatisch. Es trug sich nämlich Folgendes zu. Also tatsächlich verantwortlich für diesen Weihnachtsgottesdienst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist immer die jeweilige Rundfunkabteilung der Kirche, die es bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gibt. Also in diesem Jahr war das die Rundfunkabteilung der Kirche beim SWR. Die Christmette wurde dieses Jahr aus Stuttgart übertragen.
Ah.
Und das heißt, eine Redaktion gestaltet im Endeffekt den Gottesdienst.
Ich habe mich schon gewundert, weil, ich dachte, normalerweise sind das ja immer die evangelischen Kirchen, die so mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammenarbeiten. Also es sind häufig auch so Pfarrerinnen, die dann da irgendwie was predigen oder irgendwie was erzählen. Aber das macht natürlich Sinn, wenn es, je weiter südlich es ist, desto katholischer wird es ja, erfahrungsgemäß.
Genau, aber tatsächlich wird einmal ein protestantischer Gottesdienst und ein katholischer übertragen. Ich glaube, ARD und ZDF wechseln sich immer ab oder sowas. Ach so. Also man, jeder hat da dann, alle Christen in Deutschland kriegen dann quasi für ihre,
für jeden was dabei,
ihre Abteilung was gefüttert. Genau. Und diesen Gottesdienst hält dann tatsächlich auch der jeweilige Rundfunkpfarrer oder Priester ab,
okay,
der dann bei den Öffentlich-Rechtlichen angestellt ist in dieser Abteilung. So, und da das halt eben von einer Fernsehredaktion im Endeffekt gestaltet wurde, dieser Gottesdienst, war der ein bisschen experimenteller, als man es sonst so an Weihnachten in der katholischen Kirche gewohnt ist. Und zwar wurde eine junge Stuttgarter Künstlerin engagiert, die erst, ich glaube, 2024 ihr Kunststudium abgeschlossen hat, die Krippe zu gestalten. Und sie hat gemeinsam mit einer Performance-Künstlerin statt einer traditionellen Weihnachtskrippe mit irgendwie Stall und Esel und Ochse und Maria und Josef und dem kleinen, wonneproppigen Jesusbaby in der Krippe einfach nur einen erwachsenen Menschen inszeniert auf einem Strohbett, der oder die, in diesem Fall war es ja eine Performance-Künstlerin, in nasses Reispapier eingewickelt wurde. Das kennt ihr alle, wenn ihr schon mal Sommerrollen gegessen habt. Dann wisst ihr auch ungefähr, wie das aussieht. Genau, diese Performance-Künstlerin war nackt, wurde am ganzen Körper in dieses nasse Reispapier eingewickelt und hatte nur so einen kleinen Strohhalm im Mund, um dadurch atmen zu können. Und hat dann eben, also es erweckt so den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Video, ich glaube im Bio-Unterricht haben wir es mal geguckt, von so einer Kalbsgeburt gesehen habt. Ich glaube, es kommt von der Größe auch ungefähr hin. Also man sieht irgendwie die Umrisse eines Körpers, darunter schimmert so etwas rötlich hindurch und dann eben diese dünne, helle Haut, diese Feuchte, die durch das Reispapier angedeutet wird. Und man sieht natürlich auch, dass jemand darunter atmet, der Körper sich hebt und senkt. Also es ist schon, man sieht, ich sag mal, eine rot-weißliche Masse, die sich irgendwie bewegt auf diesem Strohbett. Und das war die gesamte Weihnachtskrippe.
Wow. Aber so, das war die Künstlerin selbst. Also es war auch ein weiblicher Körper. Oder konnte man das nicht so richtig sehen?
Nee, genau. Also die Künstlerin Milena Lorik hat das Konzept entwickelt und eine andere Künstlerin, die Performance-Künstlerin ist, die hat dann eben diesen menschlichen Körper dargestellt. Das war Eleni Sismanidou. Die setzt sich sonst mit, das passt ganz gut zum Thema, in ihrem Werk mit sexistischen Mustern in der Kunstszene auseinander. Und ich glaube, die hat zusammen studiert mit der Milena Lorik. Deswegen genau, war das dann eine befreundete Künstlerin, aber dass sie diese Ebene nochmal reinbringt, mit sexistischen Mustern irgendwie umzugehen, was ja in der katholischen Kirche vielleicht auch ein Thema ist, so in der Institution, bringt natürlich nochmal eine neue Ebene rein. So, was denkst du, wie so die Leute vorm Fernseher darauf reagiert haben, Julia, auf diese Darstellung?
Ja, wenn du das so suggestiv fragst, dann wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was sozusagen die Kernaussage davon ist. Also ob das sozusagen eher so, mein erster Gedanke war halt, Geburt als etwas darstellen, was es ist quasi. Also dass es irgendwie vielleicht eine sehr romantisierte, verklärte Darstellung oft gibt von dieser Krippe und dem Stall und so weiter und wie alles so friedlich und schön ist und alle beten. Und dass es halt irgendwie jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen raw und blutig und irgendwie weird war, ist halt irgendwie einfach wie eine Geburt halt ist. Und also, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was sie eigentlich, was sozusagen ihre Mission war. Aber ich traue ihr nur das Beste zu. Aber ich glaube natürlich trotzdem, dass die Leute, die extra deswegen den Fernseher einschalten, ultra verstört waren und empört.
Genau, also tatsächlich, die Künstlerin hat sich erst im Nachgang zu ihren Intentionen geäußert, tatsächlich auch auf Interviewanfragen. Und sie selber sagte eben, erstmal sieht sie es als Aufgabe der Kunst, traditionelle Darstellungen zu hinterfragen und zu diskutieren. Und diese traditionelle Darstellung der Happy Family, so direkt nach der Geburt, die eigentlich total verarmt sind und in diesem Stall übernachten müssen, geht halt nicht so richtig mit der Realität einher. Mhm. Und sie sagt, sie wollte eben auch Geburt als den schmerzhaften Vorgang, der sie ist, darstellen und das unbeschönigt zeigen, eben auch mit Körperflüssigkeiten und irgendwie Andeutung von Blut und so weiter. Denn im Endeffekt, auch wenn Maria quasi durch eine unbefleckte Empfängnis natürlich schwanger geworden ist, der Moment, wo das Christuskind geboren wird, ist ja die Menschwerdung von Christus sozusagen. Mhm. Und damit eben passiert das auch durch einen menschlichen Vorgang. Und das wollte sie eben so stark abbilden. Und das wurde tatsächlich auch im Gottesdienst so kontextualisiert. Das ist ganz spannend. Also der Fernsehpfarrer wusste, glaube ich, schon, dass es kontrovers ist und ist eben damit eingestiegen in den Gottesdienst, dass das Werk extra für den Anlass geschaffen sei und die Darstellung einen echten Menschen zeigt, der elend, nackt und bloß daliegt. Und er sagt auch, der Mensch ist eingehüllt, weil er zart und verletzlich ist und wir seine Würde und Intimität bewahren wollen. Ganz schlicht und ohne Prunk, weil so Jesus geboren wurde wie jedes Menschenkind, wie du und ich. So radikal wird Gott Mensch, nah, berührbar, ohne Distanz, echt. Also man versucht das so ein bisschen auf eine Ebene zu heben, die vielleicht auch, wo man als normaler Mensch, der jetzt nicht Jesus ist, sich mit verbinden kann. Und es wurde auch immer wieder betont, dass sie so ein bisschen damit auch auf Diskrepanzen von diesem Ort eingehen wollen, weil die Kirche, wo diese Christmette abgehalten wurde, ist wohl in einem Problemviertel in Stuttgart. Das heißt, man hat einerseits die Menschen, die an Weihnachten irgendwie zum Gedenken und vielleicht schick gekleidet in die Kirche gehen und drumherum viel Armut, Obdachlose, also da clashen so ein bisschen Welten aufeinander. Und dass wir alle Menschen sind und alle gleich auf die Welt kommen, sollte damit auch so ein bisschen dargestellt werden, um das auch so ein bisschen in den Fokus zu rücken, dieses vor Gottes Auge sind wir alle gleich, genau, Nächstenliebe etc., was man an Weihnachten halt so hervorhebt. Naja, also die Intentionen waren gut, sagen wir mal. Die Künstlerin, ich glaube, das ist auch eine Darstellungsart, die nur eine Frau gewählt hätte, kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil es ja eben auch ein Thema ist, wo man sich als Mensch mit Gebärmutter vielleicht eher mit verbindet. Naja, genau. Und wir sind eben in Süddeutschland, da ist alles ein bisschen traditioneller. Schon während des Gottesdienstes haben sich zahlreiche wirklich schlimmste Kommentare, vor allem unter dem Facebook-Post vom SWR dazu gesammelt. Ich habe mal so eine kleine Auswahl mitgebracht. Es ist wirklich schlimm. Also es fängt an mit noch ganz gediegen, die Darstellung war abstoßend, ich fand das ekelerregend und unpassend, sieht aus wie ein Alien-Film aus den 90ern. Dann hier werden Grenzen überschritten. Hier wird eher etwas als zeitgenössische Kunst verkauft, was für mich zutiefst verstörend und ein Produkt kranker Fantasien ist und wohl einzig dazu dienen soll, mehr Gläubige aus der Kirche zu vertreiben. Also da wird direkt dann auch irgendwie eine Verschwörung gewittert. Ja. Dann wird es aber auch richtig gemein, sowas Perverses, Dreckiges, Teuflisches zu präsentieren. Ihr seid auf der falschen Seite angekommen.
What the hell? Es ist halt einfach, oder, okay, ja, wow. Okay. Also ich verstehe schon.
Es wurde noch gesagt.
Ja, nee, erzähl. Ja.
Also über die Künstlerin wurde noch gesagt, arme verirrte Seele und Kind des Leibhaftigen. Also sie ist ein Abkomme des Teufels aufgrund dieser Darstellung. Oder auch unter normalen Umständen wird so ein armer Mensch wie die Künstlerin medizinisch-psychologisch behandelt.
Okay, verstehe.
Und, okay, warte, es wird noch schlimmer als das Kind des Leibhaftigen. Dem Himmel entgeht nichts, rein gar nichts. Und ich freue mich jetzt schon auf das jüngste Gericht, wenn Jesus zurückgekommen ist.
Ja gut, also was willst du da machen? Das sind ja auch keine fähigen KritikerInnen, die dann da kommentieren. Das ist ja auf einem ganz anderen Level.
Genau, aber die Frage ist halt, war das der richtige Ort, um so ein Kunstwerk zu zeigen?
Ja, was ist der richtige Ort für ein Kunstwerk? Also das ist ja generell die Frage. Es gibt ja keinen richtigen oder falschen Ort, oder? Finde ich irgendwie weird. Also ich könnte verstehen, wenn jemand kritisiert, keine Ahnung, dass da mit Essen vielleicht irgendwie komisch umgegangen wird. Also ich finde diese Reispapiergeschichte auch ein bisschen, also interessant auf jeden Fall. Und wenn man dann sagt irgendwie, ja, hier irgendwie mit dem Reispapier, das ist doch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, okay. Das wäre für mich noch ein valider Kritikpunkt, dass man irgendwie sagt, hätte man das nicht irgendwie anders umsetzen können. Aber alles andere ist irgendwie, finde ich, so voll daneben, dass man darüber gar nicht diskutieren muss. Naja.
Also, ja, viele haben eben gesagt, dass gerade dieser Weihnachtsgottesdienst, den viele sich dann so als Abschluss des Weihnachtsabends mit der Familie angucken, einfach nicht der richtige Ort war, weil es ja auch eine sehr traditionelle Liturgie und Darstellung gibt, die etabliert ist. Genau, also ich glaube, das ist dann eher eine Frage, aus welcher Blickrichtung man guckt, ob das der geeignete Ort ist oder nicht. So, das war jetzt erstmal die Grundstimmung zur Christmette. Da diese bösen Kommentare kamen nicht nur von Männern, also das war eher so durch das Band der Gesellschaft. Und tatsächlich hat der SWR wohl innerhalb der nächsten Tage über 1400 Rückmeldungen bekommen von Leuten, die schockiert waren, die teilweise gesagt hätten, sie seien jetzt aus der Kirche ausgetreten und sonst was. Und ich glaube, so viel Rückmeldung kriegt der SWR sonst zu nix. Genau, ja. Das war jetzt erstmal grundsätzlich so die Gemeinstimmung. Jetzt kommt natürlich die Frage, wo ist der Diebstahl? Wo schreiben Männer der Künstlerin vielleicht auch etwas ab? Und da kommen wir jetzt gleich richtig in aktuelle kulturelle Diskussion quasi innerhalb der katholischen Kirche. Also da hat sich ein riesiges Netz noch aufgespannt, das sich vorher, als ich nur Schleim-Jesus las und vollkommen erfreut war über diese Berichterstattung, hatte sich mir das noch gar nicht aufgetan. Es meldete sich nämlich der CDU-Stadtrat Klaus Nopper kurz danach und sagte über das Krippenspiel, das ist eklig. Grenzen werden immer weiter verschoben, unsere Werte über Bord geworfen. So zerstört man die Gesellschaft. Hier wird die Weihnachtsgeschichte im Sinne der Wokeness instrumentalisiert. Das ist schon mal ein Schlagwort, was wir von eher rechts der Mitte verorteten PolitikerInnen gut kennen. Und auch der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg sagte, Vertreter beider großen Kirchen führen unsere Religion immer öfter ins Absurde und nehmen ihr die Würde. Also es waren jetzt vor allem öffentlichkeitswirksame Männer, die sich dazu geäußert haben. Und damit kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, der mir gar nicht klar war vorher, zur aktuellen Situation der katholischen Kirche in Deutschland. Und zwar hat dieser Schleim-Jesus tatsächlich Wellen geschlagen, auch ins Ausland. Der Guardian hat darüber berichtet, die katholische Kirche in Großbritannien zum Beispiel hat das Ganze eingeordnet. Und da wird es ganz spannend. Und zwar seit vor einigen Jahren diese riesige Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester und Ordensangehörige veröffentlicht wurde, versucht ja die katholische Kirche sich neu zu positionieren und vielleicht auch ein bisschen aktueller zu gestalten, das aufzuarbeiten. Und um das zu tun, hat in Deutschland, also es ist vor allem eine Diskussion in Deutschland, wie die katholische Kirche sich ausrichtet, haben die deutschen Bischöfe den synodalen Weg, heißt das, beschlossen. Also der Wunsch, sich neu auszurichten und gemeinsame Antworten auf die aktuelle Situation der Kirche zu finden. Also einerseits, wie geht man mit sexueller Moralität und sexuellen Übergriffen über? Aber ein Thema da drin ist zum Beispiel auch die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche. Denn nach aktuellem Stand können Frauen zwar angestellt sein bei der katholischen Kirche, können aber zum Beispiel nicht als Diakone, Priester oder Bischöfe agieren. Also liturgische Aufgaben können sie eigentlich nicht übernehmen. Sowas wie Beichte abnehmen können sie nicht. Genau, und jetzt dieser synodale Weg setzt sich eben dafür ein, dass Frauen das Diakonat ausüben dürfen. Das heißt, dann können sie Taufen ausführen, Eheschließungen, Beerdigungen, das Abendmahl und Wortgottesdienste, dürfen aber keine Beichte abnehmen oder die Messfeier hören. Also es ist so ein kleiner Schritt in die Richtung Gleichberechtigung der katholischen Kirche. Mhm. Und es gibt halt eben einige Bischöfe, eine kleine Minderheit, die sich dagegen stellen und sagen, das ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Wir müssen traditionell die katholische Kirche weiter fortführen. Und das hat nämlich auch der Regensburger Bischof beim Papstbesuch im Januar 26, also vor einigen Wochen, angesprochen, als Papst Leo und der Regensburger Bischof sich ausgetauscht haben, darum, wie man damit umgeht, dieser Weiterentwicklung der katholischen Kirche. Und da hat der Papst tatsächlich die Traditionalisten unterstützt und hat gesagt, die traditionelle Gestaltung der Kirche ist das, dem wir treu bleiben müssen und man verbessert die Kirche nur indem man zum ursprünglichen Glauben zurückkehrt. Mhm. Und das Ganze spielt dann ja zusammen mit dieser Darstellung von Jesus, die eben überhaupt nicht traditionell ist, die von einer Frau geschaffen wurde, von einer Frau dargestellt wurde. Oder noch nicht mal, es ist ja keine Darstellung von Jesus, sondern einfach von einem Menschen. Also einerseits, ich sag mal, die woke Seite der katholischen Kirche, die eben sich besonders auch für die Verbesserung der Rolle der Frau in der katholischen Kirche einsetzt. Und die traditionelle Seite, die eben sagt, Frauen raus aus Ämtern und wir bleiben hier bei traditionellen Darstellungen. Das Ganze wird tatsächlich immer noch diskutiert. Die Künstlerin hat sich jetzt Ende Januar das erste Mal selber dazu geäußert und sagte halt, sie wäre, hatte zwar erwartet, dass es kontrovers wird, aber nicht so kontrovers. Das heißt, man kann aktuelle Entwicklungen, wie es jetzt weitergeht in der katholischen Kirche, nochmal weiterverfolgen. Genau, daher haben wir jetzt wieder mal so ein bisschen den systematischen, es ist nicht wirklich ein Credit Claw, aber es ist so ein bisschen das Abschreiben weiblicher Perspektiven in der katholischen Kirche. Einerseits weiblicher Perspektiven, was zum Beispiel das Thema Geburt und Menschsein, Menschwerden angeht, aber eben auch weibliche Perspektive, was können Frauen im Rahmen ihres christlichen Glaubens zum Beispiel leisten in der Gemeinde.
Voll. Voll, ja, absolut. Und irgendwie auch sich vielleicht einem Thema anzueignen und darüber bestimmen zu wollen, wie es halt gezeigt wird oder wie es richtig ist oder wie es göttlich akzeptiert ist, zu sagen, ja, die Geburt, das machen wir jetzt so und das machen wir schon seit Jahrhunderten, stellen wir das so dar. Und ich meine, Maria wird ja auch niemals, habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, wird ja auch niemals, also sie ist immer, wenn sie dargestellt wird, komplett bedeckt. Sie ist nie irgendwie leidend oder erschöpft oder Eigentlich zeigt sie überhaupt keine Emotionen. Also ihr wird halt total viel irgendwie genommen dadurch. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist immer so eine super friedliche Szene. Es wird als Leidensweg zwar beschrieben, diese Suche nach dem Stall und so weiter und dass sie nirgendwo aufgenommen werden, aber dass Maria irgendwie in den Wehen liegt, dass sie krasse Schmerzen hat, dass sie irgendwie in einem fucking Stall ihr Kind bekommt, darauf wird irgendwie null der Fokus gelegt. Und das finde ich ist auf jeden Fall irgendeine Form von Copycat-Phänomen.
Und vor allem dieser Gedanke so, auch wenn das was Göttliches ist quasi oder Jesus als Vertreter Gottes auf Erden auf die Welt kommt, er hat trotzdem den gleichen Weg wie jeder Mensch durchgemacht bei der Geburt sozusagen, wie jeder, der lebt. Und ich glaube, diese, an sich ist es eigentlich ein cooler Gedanke zu sagen, Jesus war auch nur einer von uns so und hat das Beste getan, was er konnte. Also ist ja eigentlich ein sehr nahbarer Umgang mit dem Thema, den man sonst vielleicht von, weiß ich nicht, vom Christentum nicht unbedingt so, gerade von diesem stark institutionalisierten, nicht unbedingt so erwartet. Daher ja, spannende Diskussion. Ich hatte mich wirklich gar nicht so mit aktuellen Stimmungen in der katholischen Kirche in meinem Leben bisher auseinandergesetzt. Dass das alles anhand eines Schleim-Jesuses diskutiert werden kann, fand ich extrem lustig. Und genau, wenn ihr Lust habt, googelt doch einfach nochmal Schleim-Jesus und guckt euch die Bilder an. Es ist schon wirklich sehr faszinierend, wie das aussieht. Und ja, ein bisschen shocking. Die Alien-Filme der 90er Jahre habe ich da auf jeden Fall auch so im Hinterkopf gehabt.
Absolut, absolut. Ja, vielen Dank für dieses zeitgenössische Beispiel. Ich fand es auch sehr faszinierend. Ja, danke.
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd? Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Also Britt, ich fühle mich ganz feierlich irgendwie heute, weil es die letzte Folge ist. Ich dachte, vielleicht resümieren wir auch noch ein bisschen über die Staffel und was gut war, was echt gar nicht ging.
Und nochmal 5-Finger-Bewertung.
Ja, genau. Ich muss sagen, oder ich frag dich mal, was war denn deine Lieblingsfolge in dieser Staffel?
Jetzt einfach so, ich glaube, das sage ich jetzt einfach so aus dem Bauch heraus, ich mochte sehr gerne unsere erste Folge zu Brownie Wise, der quasi Erfinderin der Tupper-Partys. Mhm. Zum einen, weil die einfach so eine, wie sagt man denn, eine schillernde Persönlichkeit war mit ihren irgendwie eingefärbten Wellensittichen, die in rosa um sie rumflatterten und ihrer Privatinsel, wo irgendwelche weirden Tupper-Partys stattfanden. Und weil einfach die Zeit, die 50er in den USA, in der Nachkriegszeit und diese Entwicklung der Frau als perfekte Hausfrau und dann wie Kommerzialisierung dazu kommt und wie Werbung auch so in den privaten Haushalt eindringt. Das sind alles so Themen, die heute irgendwie noch relevant sind oder vielleicht auch sogar wiederkommen mit dem ganzen Tradwife-Thema, dass ich das einfach auch im Kontext total spannend fand. Und genau, Brownie Wise irgendwie einfach Living Legend. Ja. Genau, ich glaube, das war meine Lieblingsfolge. Und bei dir?
Meine Lieblingsfolge war die übers Bierbrauen, muss ich sagen. Ich glaube, das war die zweite Folge dieser Staffel. Da habe ich einfach so, ich weiß nicht, ich habe mich da so doll reingefuchst und irgendwie voll viel dann über Bierbrauen gelernt. Und ich finde das halt auch einfach total faszinierend, die Geschichte. Und ich muss sagen, ich fand auch deinen Instagram-Post zu den Nonnen, zum Nonnen-Merch, so geil. Das war auf jeden Fall mein Lieblings Social-Media-Beitrag diese Staffel. Also es war, das hat mir irgendwie rundum richtig viel Spaß gemacht.
Da habe ich vielleicht mich auch ein bisschen von Brownie Wises Marketing-Genie anstecken lassen und habe die wildesten Nonnen-Goodies für den Klostershop mir ausgedacht. Ja, das hat auch Spaß gemacht, das zu basteln. Wir haben ja auch viele Zusendungen bekommen, sei es Vorschläge für Folgen oder auch Korrekturen zu Dingen, wo wir vielleicht ein bisschen Quatsch erzählt haben. Hast du eine Lieblingszusendung aus dieser Staffel?
Ja, definitiv. Also mir haben mehrere Leute, und das will was heißen, weil also normalerweise ist das Feedback ja so recht begrenzt. Und mir haben mehrere Leute geschrieben wegen unserer Folge zu Alice Urbach und dem Kochbuch und den Nazis bezüglich der Scholle. So viele Leute, dass wir uns sogar zu einem Statement und einer Richtigstellung haben hinreißen lassen, weil wir irgendwie dachten, krass, wie aufmerksam die Menschen unseren Podcast hören. Nämlich ging es darum, ja, also wir beide, weil wir irgendwie ein bisschen blöd sind vielleicht, haben halt gedacht, ja, die Scholle ist halt der Fisch. Und ein Kochbuch zur Scholle ist natürlich ein Fischkochbuch, stellt sich raus. Die Scholle ist tatsächlich, also man bezeichnet auch so einen so Grund und Boden oder so eine Ackerfläche auch als Scholle. Und das Kochbuch mit dem Namen Kochen, was die Scholle hergibt, bezieht sich tatsächlich nicht auf den Fisch. Leider, ich fände es auch sehr süß, ehrlich gesagt, wenn es einfach so ein Kochbuch mit Schollengerichten wäre. Aber mein lieber Scholli, es ist tatsächlich, es soll einfach nur bedeuten, so alles, was irgendwie auf deinem Haus und Hof zu finden ist, kannst du verarbeiten. Und wahrscheinlich sind das eher so Kartoffelgerichte oder irgendwas mit Getreide cool. oder sowas.
Ja, das war tatsächlich auch mein Lieblingsmoment oder meine Lieblingszusendung. Weil wir haben uns ja wirklich ausführlich über dieses Schollenthema ausgelassen in der Folge. Eben aufgrund dieses, also der Credit, die Part dieses Buches heißt Hausfrauen jetzt verwendet, was die Scholle spendet, nahrhafte, gesunde Kost aus heimischer Scholle. Und ich glaube, wäre es von heimischer Scholle gewesen, wäre uns vielleicht aufgefallen, irgendwas stimmt da nicht. Aber aus heimischer Scholle klingt ja wie aus Fisch. Wir haben wirklich so lange, wo haben die Leute die ganzen Schollen her? Was kann man denn alles mit einer Scholle machen? Wieso waren Schollen so ein großes Thema in den 50ern in Deutschland? Und wirklich elendig drüber ausgelassen. Und dann diese ganzen Nachrichten, die sie waren, ey Leute, das ist ein Stück Land.
Ja, vor allem in Wien. Das war wirklich also großartig. Ich habe mir auch gedacht, so, wo kommst du in Wien? Weiß ich jetzt nicht, ob die heimische Scholle, ist die in Wien? Naja, egal. Also ihr seht, wir haben einfach so ein bisschen nicht weit genug gedacht, aber vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Menschen, die sich gemeldet haben, weil das bedeutet, dass ihr sehr gut zuhört und euch eigene Gedanken macht. Und das ist, das mehr kann man nicht wollen von einem Publikum, oder?
Genau, und außerdem haben wir was Neues gelernt und wir lieben es, neue Sachen zu lernen. Deswegen, das finde ich auch immer schön. Welches war denn die lowste Copycat, also der fieseste Credit-Diebstahl für dich in dieser Staffel?
Boah, jeder irgendwie. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht komplett frustriert wird, nach dem Aufnehmen, weil man irgendwie so so genervt ist einfach von Männern, nein, von Copycats. Ich glaube, also was mich schon sehr bewegt hat, war vielleicht die Geschichte um Big Mama Thornton, weil ich finde das immer besonders schlimm, wenn es halt nicht nur so einfach so eine blöde Person gibt, keine Ahnung, den Widersacher oder den Ehemann oder was auch immer, sondern wenn es so ein ganzes System gibt, was dahinter steckt, wo man nicht so wirklich den Finger drauf legen kann, sondern irgendwie sagt, boah, das ist irgendwie so eine Anhäufung an Ungerechtigkeit, die jemandem widerfahren ist. Und ich glaube, das wäre für mich so der schlimmste Widersacher, ist einfach so die Masse oder die Gesellschaft. Sad. Was ist es bei dir?
Ist tatsächlich auch Big Mama Thornton, also gar nicht aufgrund dieses Diebstahls an sich. Also sie hat ja im Original Hound Dog gesungen, der dann in abgewandelter Form von Elvis nochmal veröffentlicht wurde, ein paar Jahre später, und dann so zum Welthit wurde. Also Elvis an sich, genau, finde ich, ist natürlich irgendwie kacke, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es halt damals irgendwie im Musikbusiness einfach so war, dass man fast alle haben nur Coversongs performt. Aber das Schlimme ist halt zum einen, dass Big Mama Thornton wirklich verarmt gestorben ist. Haben wir ja ganz oft, dass die beklauten Frauen dann irgendwie in totaler Armut sterben, während halt die Männer irgendwie Gewinne einfahren. Also nicht nur, dass sie in Armut gestorben ist, sondern auch, dass Elvis, auch aufgrund dieses Songs, bis heute einer der meistverkauften Sänger ist. Also zusammen mit den Beatles und Michael Jackson ist er mit 500 Millionen verkauften Einheiten immer noch auf Platz 1 der Bands oder Artists, die am meisten verkauft haben. Und Hound Dog ist ja einer der absoluten Hits, den er geschaffen hat. Und dann kommt noch die zweite Ebene dazu, die systematische, was du auch meintest, was mir vorher gar nicht so klar war. Aber dass eben weiße oder dass Songs in quasi den schwarzen Charts in den USA getestet wurden, wie gut die performen. Und wenn die gut ankamen, haben halt weiße SängerInnen die gecovert und haben dann halt richtig viel Geld damit eingefahren. Also dass da dann auch nochmal so eine systematische Benachteiligung von People of Color betrieben wurde, was jetzt irgendwie leider nicht verwundernswert ist, auch da wieder in den 50ern in den USA. Aber das nochmal so an einem Beispiel vorgeführt zu bekommen und auch was die Konsequenzen daraus sind, das war echt sad.
Ja, voll. Vielleicht habt ihr ja auch jetzt, während wir darüber gesprochen haben, über unsere Highs and Lows, auch noch irgendwas, was ihr mit uns teilen möchtet, gerne. Oder ihr könnt uns, also das bedeutet nicht, ich möchte damit sagen, es bedeutet nicht, dass diese Staffel vorbei ist, dass ihr uns jetzt nicht mehr schreiben sollt, sondern wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback gebt oder sagt irgendwie, ja, das fand ich jetzt irgendwie gar nicht so schlimm oder sagt, boah, das hat mich heute total aufgeregt oder so. Ja, sind wir happy, wenn ihr euch trotzdem bei uns meldet und sagt, was ihr so denkt oder was so eure Highs and Lows sind. Wir sind aber natürlich noch nicht durch mit dieser Folge, denn ich habe natürlich auch mir noch was rausgesucht und von dem ich euch erzählen möchte, einen Präzedenzfall der Copycats.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Ich habe heute einen Fall mitgebracht, den wahrscheinlich einige von euch in den Medien auch mitbekommen haben. Und wahrscheinlich wird jetzt die Hälfte von euch sagen, wuhu, und die andere Hälfte wird sagen, oh no. Aber ich verspreche, es wird spannend, auch wenn ihr keine Swifties seid, denn es geht um Taylor Swift. Und vielleicht ist auch ganz, also vielleicht um das direkt offen zu sagen, ich bin großer Taylor Swift-Fan und Britt ist überhaupt kein Taylor Swift-Fan. Also wir sind auch gespalten.
Also ich möchte kurz, weil ich weiß, das ist für viele ein sensibles Thema, sagen. Ich erkenne vollkommen ihre Leistung, ist ein doofes Wort, aber ihre Rolle für Popkultur und für Popmusik und sowas zweifle ich überhaupt nicht an. Es ist halt einfach nicht meine Mucke. So.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ist ja auch voll fein. Aber ich finde, den Fall, den ich mitgebracht habe, der ist auf jeden Fall ein super Beispiel für, was falsch läuft mit der Musikindustrie. Und wir hatten ja auch schon ein paar Folgen dazu, wie KünstlerInnen teilweise ausgenutzt werden in der Industrie. Und dieses Beispiel ist sehr aktuell und sehr wichtig. Also im Sommer letzten Jahres war es ja super groß in den Nachrichten, dass Taylor Swift jetzt die Rechte, alle Rechte zu all ihren Songs hat, endlich, und diese nach langem Hin und Her zurückgekauft hat. Und vielleicht sind viele von euch nicht so richtig tief eingestiegen, deswegen würde ich das nochmal für euch erläutern, was da jetzt eigentlich das Problem war und warum man das als Künstlerin selbst kaufen muss und warum das so eine große Bedeutung hat. Also alles fing an im Jahre 2005. Damals war Taylor Swift noch blutjunge 15 Jahre alt und gerade am Anfang ihrer Karriere. Und damals hat sie einen Vertrag unterschrieben mit einer großen Plattenlabel. Und zwar ging dieser Vertrag über die Dauer von 13 Jahren und hat abgedeckt oder hat besagt, dass quasi die Rechte für ihre nächsten 6 Alben, was auch total krass ist, also stell dir vor, du stehst am Anfang deiner Karriere und hast so einen mega Druck irgendwie, also dass du schon an die nächsten 6 Alben denken musst, das ist ja irgendwie auch absurd, also finde ich zumindest.
Vor allem, du schließt einen Vertrag, der fast so lang ist wie dein bisheriges Leben, wie krass ist das denn?
Ja, genau, korrekt. Und Es war so, und das ist eigentlich überhaupt keine unübliche Praxis, dass bei Taylor Swift, die ja ihre Songs auch selbst geschrieben hat oder teilweise eben auch noch selbst schreibt, dass die Urheberrechte bei ihr liegen. Also ja, sie ist halt die Autorin und die Urheberin dieser Songs. Und die sogenannten Masterrechte, die liegen bei dieser Firma. Und vielleicht, um einmal zu erklären, was Masterrechte sind. Also Masterrechte sind die Rechte, die die Vervielfältigung der Originale betreffen. Also zum Beispiel, wie werden die benutzt? Das sind quasi die Originaltonaufnahmen und wo werden die gestreamt, in der Werbung, werden die gezeigt, in Games, wie werden die vervielfältigt und so weiter. Also das ist sozusagen ein riesiger Teil der Rechte eines Songs sind die Masterrechte und die liegen eben dann durch diesen Vertrag bei dieser Firma. Und die Songwriting-Rechte, die hat Taylor Swift von Anfang an besessen. So, Das war, wie gesagt, 2005. 2019 wurde dieser, also wenn ihr jetzt richtig gerechnet habt, das sind ja dann 13 Jahre später, knapp über 13 Jahre später, dieser Vertrag wurde nicht erneuert. Taylor Swift ist zu einer anderen Plattenfirma gewechselt nach dieser Zeit. Also sie hätte theoretisch auch noch einen weiteren Deal machen können, aber hat sie nicht. Und diese Plattenfirma, die aber die Masterrechte trotzdem noch besessen hat, hat gesagt, okay, wir verkaufen diese Rechte, beziehungsweise Big Machine Records, so heißen die, wurde aufgekauft von einer Person, das ist der Villain in dieser Geschichte, nämlich Scooter Braun. Scooter Braun ist auch ein Produzent, ein Investor, ein super unsympathischer Typ. Aktuell ist er, glaube ich, in den Schlagzeilen, weil er mit Sydney Sweeney angeblich zusammen ist. Er ist, wow, soweit ich weiß, auch Trump-Supporter und halt einfach irgendwie ein super geleckter, unsympathischer Typ. Aber das sage ich jetzt auch, das würde ich auch sagen, wenn ich kein Taylor Swift-Fan wäre. Der hat auch viele andere Artists unter Vertrag gehabt und unterstützt, unter anderem eben auch Kanye West. Und Taylor Swift und Kanye West haben ja sowieso eine super roughe History zusammen. Also abgesehen davon, dass Kanye West ein mega problematischer Artist ist, hatten sie ja diesen Eklat zusammen auf der Bühne, wo er gesagt hat, der Award, den verdient Taylor Swift gar nicht, sondern Beyoncé had one of the best albums of all time. So.
Stimmt, das haben wir auch als Trainer manchmal. Den spielen wir hier jetzt einmal ab für Kontext.
So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
Wunderbar, genau diesen. Und außerdem hatte Taylor Swift ja auch Beef mit Kim Kardashian, weil, es ist eine Menge Gossip, der hier jetzt auf den Tisch kommt. Und Kanye West und Kim Kardashian waren ja verheiratet, haben Kinder zusammen und, oder nur eins? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat Kanye Taylor Swift auch in einem seiner Songs gedisst und Scooter Braun, besagter Investor, hat das halt verteidigt und Taylor Swift regelrecht gemobbt, das ist auch das, was sie sagt. Also im Prinzip ist die Lage so, ja, deine Masterrechte werden an jemanden verkauft, den du hast und der dich eigentlich auch nicht besonders mag. Und deswegen ist es auch eine absolute Machtgeschichte, irgendwie zu sagen, ich äußere mich öffentlich gegen eine Künstlerin und mache die irgendwie nieder. Gleichzeitig kaufe ich aber die Masterrechte für ihre Songs und gebe die auch nicht her. Und auch wenn diese Person versucht, mit mir zu verhandeln und ihre Songs zurückkaufen möchte oder die Rechte an ihren Songs zurückkaufen möchte, ich sage nein. Und das ist für mich eigentlich so das Perfideste daran, dass ihm da überhaupt nichts dran gelegen war, ihr die wieder zurückzugeben, sondern er hat sich gedacht, ja klar, damit kann ich ultra gut Geld machen. Und das ist natürlich auch der Kern der Sache. Du hast die Entscheidungsmacht, wie diese Songs genutzt werden oder eben auch nicht. Und du verdienst halt ein Heidengeld damit. Und Taylor Swift ist immer erfolgreicher geworden in den Jahren. Und da wusste er natürlich, das ist eine Cash-Machine. Und so die Ausgangslage.
Zwei Fragen zum Verständnis. Das erste ist, hatte Taylor Swift denn durch ihre Urheberrechte trotzdem eine Möglichkeit, quasi ein Veto einzulegen, wenn es um die Verwendung ihrer Songs geht? Oder was nützen ihr die Urheberrechte? Ist das einfach nur eine prozentuale Beanteiligung am Gewinn? Oder kann sie damit auch irgendwie sich dazu äußern, was mit ihren Liedern passiert?
Nee, also sie hat im Prinzip keine wirklichen Möglichkeiten. Sie wird eben als Urheberin genannt und sie kriegt natürlich auch einen prozentualen Anteil am Gewinn, der festgelegt ist durch diesen damaligen Vertrag. Genaue Zahlen kann ich dir jetzt leider nicht so genau sagen. Aber du hast im Prinzip überhaupt keine Handlungsmacht, wie was damit passiert und wie damit umgegangen wird. Das heißt, es ist einfach, du wirst, wenn du Glück hast, bist du natürlich bei einem Label, was dein Bestes im Sinn hat und bist irgendwie mit denen close und kannst mit denen verhandeln und sagen, so und so will ich das. Das ist im Prinzip gang und gäbe. Also es ist jetzt überhaupt nicht selten, dass das so gehandhabt wird. Aber und auch, dass diese Labels verkauft werden oder von Hand zu Hand gehen und die Rechte dann bei jemand ganz anderem landen. Das ist leider Usus in dieser Industrie. Aber wenn du wenn du denkst, jetzt wäre der Zeitpunkt, diese Rechte zurückzukaufen, ist das normalerweise natürlich auch kein Problem. Es geht da um riesige Summen, aber Taylor Swift hätte sich das ohne Probleme leisten können. Aber das war eben so dieses absolute Machtspiel von Scooter Braun.
Okay, und dann die zweite Frage. Als diese Masterrechte verkauft wurden oder das Label, wo sie war, irgendwie aufgesogen wurde, wieso hatte sie dann nicht quasi das Vorkaufsrecht? Ist ja klar, dass sie da Interesse dran hat, diese Rechte zu erreichen. Oder war das eher so, dass das gesamte, als Gesamtpaket von diesem Label alles verkauft wurde an Scooter Braun und man nicht so einzelne Positionen sich raussuchen konnte?
Ja, genau. Also das gesamte ganz Big Machine wurde von Scooter Braun gekauft und ihr wurde keine Kaufoption gegeben. Also es gab einfach keine Verhandlungen darüber.
Crazy.
Ja, voll. Voll. Und Scooter Braun hat tatsächlich wenig später, also ein Jahr später, die Master auch weiterverkauft. Also es gerät völlig außer Kontrolle. Man kann es kaum noch nachvollziehen, wer jetzt wie, wo, was besitzt. Und er hat quasi einfach, wie nennt man das denn? Wenn du halt so schnellen Gewinn machen willst, du kaufst was auf und dann verkaufst du es weiter und ziehst halt daraus deinen Gewinn. Taylor Swift hat dann was gemacht, was ich ganz spannend finde. Nämlich hat sie ihre extrem große Fanbase und Reichweite genutzt und gesagt, so dem Ganzen schlage ich jetzt ein Schnippchen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz interessanten Fall von Copycat-Tum. Denn sie hat sich quasi selbst kopiert. Und zwar hat sie einfach gedacht, okay, ich komme da jetzt nicht anders ran. Ich hab Angebote gemacht, ich habe versucht, das zurückzukaufen, es funktioniert nicht. Und dann hat sie das Ganze öffentlich gemacht und gesagt, Leute, ich habe hier komplett die Kontrolle verloren, wir müssen jetzt was anders machen. Und dann hat sie all diese 6 Alben neu aufgenommen. Und das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Bei Spotify hinter einem Song steht dann Taylor's Version. Und das bedeutet, dass es eine ganz leicht, also wirklich minimal veränderte Version, manche auch ein bisschen mehr, Version der Songs war, die sie einfach komplett neu, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, 6 Alben komplett neu aufgenommen. Bei manchen hat sie auch den Text geändert oder so, oder wenn sie mit was unzufrieden war, aber bei manchen war es auch nur so eine minimale Änderung zum Beispiel am Tempo und so weiter und so fort. Und da sie ja die Urheberrechte hatte an diesen Liedern, war das auch kein Problem. Also es ist im Prinzip eine Gesetzeslücke. Und ich weiß gar nicht, ob das jemals schon mal jemand gemacht hat. Und niemand konnte jetzt sagen, ja, okay, du hast diesen Song 1:1 kopiert, mehr oder weniger. Sondern das ging halt durch. Und dann hat sie ihren Fans gesagt, wenn ihr jetzt zukünftig meine Sachen hört, dann kauft Taylors Version oder hört euch Taylors Version an. Und das hat auch funktioniert, das haben alle gemacht, was super crazy ist. Also sie hat die Industrie quasi ausgetrickst und war quasi ihre eigene Copycat. Übrigens ist sie auch große Cat-Lover. Also Taylor Swift ist ja bekennende Katzenlady.
Richtig guter Move, also ist ja richtig ausgefuchst. Und ich muss sagen, tatsächlich, als ich das vor ein paar Jahren mal gesehen habe mit dieser Taylors Version, wusste ich nicht um diese ganze Story dahinter und dachte einfach, dass sie manche Songs, weil sie ja oft auch, sie ist ja bekannt dafür, dass sie gerne über ihre Exes singt, sag ich jetzt mal als sehr Außenstehende zu diesem Thema, dass sie vielleicht, ich dachte, sie hätte manche Songs so in 2 Versionen aufgenommen. Einmal aus ihrer Sicht und dann aus der Sicht von dem Typen oder so. Und Taylors Version ist dann mal, wie sie ihre Story erzählt. Aber es ist was, das halt gar nicht.
Ja, es ist einfach nur ein extrem smarter Move und natürlich verlieren dann die ursprünglichen Master total an Wert, weil jeder, der das weiß und jeder, der so ein bisschen Fan von ihr ist, der hat natürlich dann nur noch die Taylors Version gehört und auch das öffentlich zu machen ist halt ultra strong, weil ich denke mal, dass es sehr, sehr vielen Artists so geht oder ging. Letztendlich, ich habe auch an Elvis gedacht und an Big Mama Thornton, so dieses im Sinne von, ja, was, wie weit kannst du kopieren, wer besitzt die Rechte, wer kriegt Geld für irgendwas und so. Das ist halt ein total bekanntes Problem eigentlich, aber dass da so ein großer Star da so offen drüber spricht und auch sagt, ich finde einfach diesen Typen so eklig und sie hat ja auch wirklich, also wie so einen persönlichen Rachefeldzug dann gegen Scooter Braun geführt, also jeder weiß, der so ein bisschen drin ist, weiß, dass das irgendwie ein Idiot ist. Und Und der letzte Akt dieses ganzen Spektakels war dann eben im Sommer 25, wo sie dann endlich nach langen Verhandlungen für ungefähr 360 Millionen US-Dollar tatsächlich ihre ursprünglichen Master auch zurückkaufen konnte, von der dann mittlerweile, ich glaube, dritten oder vierten Instanz, weil das natürlich auch super schlechte Publicity ist, weiterhin so dieses, ja, sie besitzt nicht die Master und also für die Plattenlabel ist es halt super schlechte Publicity, dass die das halt für sich behalten wollen. Und das war eben so ein super großer Schritt, zu sagen, ich habe jetzt endlich die Macht darüber, über meine Master und letztendlich auch wird es sich früher oder später für sie extrem auszahlen. Dieses ganze Geld, was sie da reingesteckt hat, wird sie irgendwann wieder drin haben, weil das einfach krass viel wert ist.
Voll krass, dass wir mal einen positiven Ausgang für einen Copycats-Fall haben. Ehrlich gesagt, das passiert ja sehr selten. Und hier ist es mal ganz deutlich, auch wenn es ein langer Kampf war. Und ich finde es halt auch krass, dass es dann mehrere Masterrechteinhaber brauchte, bis irgendjemand mal gesagt hat, komm, wir verkaufen es jetzt mal an sie, die seit Jahren versucht, das zu bekommen. So. Was ich mir gerade so dachte, Taylor Swift ist ja auch eine krasse Marketingmaschine. So, ne? Und ich glaube, auch marketingtechnisch war das halt ein richtig schlauer Move mit diesen Taylor's Versions. Wäre na klar, die hat ja ultratreue Fans. Ich meine, im Endeffekt ist sie einer der bekanntesten Popstars überhaupt aktuell. Übrigens, aktuell ist sie bei den Top-Verkäufen, wird sie mit 200 Millionen verkauften Einheiten geführt. Elvis hatte 500 Millionen. Also das muss man auch mal denken, wie lange sie schon famous ist und sie hat immer noch nur die Hälfte der Verkäufe, die Elvis hat.
Ja.
Total verrückt. Genau, aber natürlich marketingtechnisch schlau, mit dieser treuen Fanbase zu sagen, kauft nur noch meine Version sozusagen, weil sie dadurch ja voll die, also so ein Vertrauensverhältnis und so ein Treueverhältnis aufgebaut hat, weil natürlich die Fans auch denken, klar, ich will meine Lieblingskünstlerin unterstützen und das ist ja voll fies, was ihr widerfährt. Und ich habe das Gefühl, jetzt nutzt sie das manchmal so ein bisschen aus und dafür war sie ja auch in der Kritik, dass sie ihre Alben mittlerweile in zahlreichen Versionen rausbringt. Ich glaube, das letzte Album hat sie in 30 verschiedenen Versionen veröffentlicht, Stück für Stück.
Ja.
Und auf jeder Version war dann ein anderer Bonussong oder eine andere Voice Note oder Sprachnachricht oder sowas drauf, sodass die Superfans, die wirklich alles von ihr haben wollten, jede Version davon, na, müssen sie nicht, aber gekauft haben und unglaublich viel Geld dagelassen haben. Und sie stand ja auch immer wieder in der Kritik, diese ganzen Sonderversionen, die sich natürlich super gut verkaufen und in die Charts einsteigen, zu veröffentlichen an Tagen, wo andere Künstlerinnen ihre Alben rausbringen, die schon lange angekündigt sind. Das war zum Beispiel bei Charlie XCX und dem Bread-Album so. Ich glaube, das war bei Rosalia oder sowas auch. Also wurde immer wieder gesagt, so komisch, heute veröffentlicht eine bekannte weibliche Künstlerin, die die Möglichkeit hat, auf Platz 1 in den Charts einzusteigen, ein Album. Und jetzt kommt Taylor und veröffentlicht schon wieder irgendeine neue Version. Also da stand sie auf jeden Fall auch in einem schlechten Licht, was dieses Marketing und immer wieder Neuverkaufen ihrer Platten anbetrifft.
Absolut. Ja, und also letztendlich denke ich, dass ein großer Teil der Eras-Tour, die ja auch eine absolut krasse Marketingmaschine gewesen ist, das finanziert hat, also diesen Rückkauf der Masterrechte und dass man dann gesagt hat, ja, okay, cool, so das, was sie da verdient hat, die Millionen, die 100 Millionen, hat sie dann irgendwie in eine Form der Selbstermächtigung gesteckt. Aber mittlerweile, muss ich auch sagen, verstehe ich auch die Kritik, dass man eben sagt, dass man jetzt eben so langsam sieht, ah, okay, also das ist nicht alles für eine gute Sache, sondern das ist natürlich irgendwie eine krasse Industrie und teilweise super sketchy und so. Also das sehe ich voll.
Aber auch da andererseits hat sie ja auch, und das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, ich weiß nicht, wie andere KünstlerInnen das handhaben, am Ende der Tour verteilt sie ja immer so Boni an ihre Angestellten. Und zum Beispiel, ich weiß, dass sie, um die irgendwie am Gewinn zu beteiligen, allen, die mitgewirkt haben an der Tour zum Beispiel, und sie hatte zahlreiche Trucks für das ganze Bühnenbild und sowas und alles, was transportiert werden muss. Und ich glaube, sie hat jedem ihrer TruckfahrerInnen einen Bonus von 50.000 Dollar zum Beispiel gegeben, was ja ein Jahresgehalt ist einfach. Nochmal obendrauf auf deren normales Gehalt. Und das macht sie halt für alle Beteiligten, was ziemlich cool ist. Vor allem, wenn man sich jetzt im Vergleich mal, relativ aktuelles Beispiel, Harry Styles, der auf Tour geht, der ja super angekreidet wurde, auch für die hohen Ticketpreise, was bei Taylor ja auch ein Problem war, aber wo Tickets für über 1.000 Dollar teilweise verkauft wurden. Und der dadurch so in die Kritik gekommen ist, dass er jetzt zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, ich weiß, die Preise sind krass, aber ich spende von jedem verkauften Ticket 1 Dollar für einen guten Zweck. was halt cool ist, wenn du $800 für ein Ticket gezahlt hast und $1 für irgendwas Gutes genutzt wird. Also das war auch eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber auch da ist es halt voll spannend, finde ich auch, wie viel um Musik herum einfach so gerade bei Popstars noch passiert und wie die mittlerweile auch in der Kritik stehen, ob die sich politisch äußern oder nicht, wie sie sich politisch äußern, wie sie mit Ticketpreisen und Verkäufen und sowas umgehen, wo sie auf Tour gehen auch, ist ja auch mal totales Dilemma und so. Ja, also ich glaube, bei Taylor Swift gibt es da super viele Ebenen, wo man sich mit ihr auseinandersetzen kann, sie entweder kritisieren oder auch loben kann. Aber ich glaube, alles um sie rum wird, da werden wir noch ein paar Jahre bis Jahrzehnte, glaube ich, Spannendes erleben, was sie noch so für unsere Popkultur beiträgt.
Voll, ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Vielleicht ja genauso lange, wie wir noch viele Jahrzehnte lang Copycats aufnehmen werden. Was sagst du?
Und dann ist sie wie so, Obi sagt, hallo, wir haben heute einen ganz aktuellen Fall aus dem Jahr 2076 mitgebracht. Die Roboter haben, die KI hat uns Menschen unsere Emotionen geklaut. Nee, keine Ahnung,
wow. Wow, deep.
Gucken wir mal, ja. Gucken wir, was die Zukunft bringt.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es nicht unsere letzte Staffel gewesen wäre. Und die Zeit hat ja auch gezeigt, dass das Material uns eigentlich nie ausgeht. Es gibt immer wieder neue Dinge, die sich auftun. Ihr weist uns auch immer wieder auf neue Sachen hin. Und ich glaube, da ist theoretisch noch viel Material vorhanden.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben gemerkt, es kommt auch immer was Neues dazu. Und daher, falls ihr das entdeckt, wir haben es auch schon gesagt, schickt uns gerne einen Hinweis bei Instagram. Unser Account, da heißt Copycats Podcast. Oder eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.de oder com. Wir sagen es gleich nochmal im Abspann. Hört da nochmal mit gespitzten Ohren hin.
Sonst stehen auch alle Infos wie immer in den Shownotes, also die E-Mail-Adresse und alles, was wir hier in der Folge angeschnitten haben, findet ihr da auch nochmal verlinkt, Quellen und so weiter und so fort.
Genau, und nach einem kleinen Päuschen freuen wir uns dann hoffentlich auf Staffel 4 von Copycats gemeinsam mit euch.
Bis bald!
Ciao!
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal!